Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Und ich weiß, vieles ist anders als sonst. Für alle, die nur zuhören, stellt euch einen kahlen Raum vor. In genau diesem Raum sitze ich gerade. Es gibt keine Pflanzen mehr, die um ihr Überleben kämpfen, weil ich wieder vergessen habe zu gießen. Es gibt keine Blumen, es gibt keine Lampen und es gibt keine Kerze. Es gibt gar nichts, denn ich bin ausgezogen gestern und ich bin nur für euch hier in die alte Wohnung zurückgekommen. Ich habe nämlich in der neuen Wohnung noch keinen Platz gefunden, an dem ich hier mein schönes Podcast-Setup aufbauen könnte. Denn aktuell gehe ich wirklich in Umzugskartons unter. Ich habe mir so einen kleinen Weg gebahnt. Es gibt so einen kleinen schmalen Gang zum Kühlschrank, einen zum Badezimmer und einen ins Bett. Und der ganze Rest ist eine hohe Wand aus braunen Kisten. Aber ich habe mich gerade ins Auto gesetzt, bin rübergefahren und sitze jetzt hier in meiner leergeräumten alten Wohnung, um diese Folge hier für euch aufzuzeichnen. Und ich habe also das Gefühl, es ist so komisch. Ich werde mich auf jeden Fall bei der Wohnung noch verabschieden und mich bedanken. Ich habe das Gefühl, rein energetisch sollte ich das tun, weil ich hier ja auch eine schöne Zeit hatte. Und die Dinge immer positiv beenden möchte. Aber ich sag's euch, wie es ist. Ich freue mich auf die neue Wohnung. Ich freue mich auf alles Neue, was kommt. Und diese privaten Einblicke werdet ihr auf meinem Zweitkanal finden. Da werde ich noch ein bisschen mehr über das ganze Wohnungsthema, das Umziehen und alles mögliche andere mit euch sprechen. Ich hoffe natürlich auch, dass es euch gut geht. Ich hoffe, ihr seid nicht ganz so gestresst wie ich aktuell und dass bei euch alles in Ordnung ist. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und auch wenn ich nicht auf jeden Kommentar eingehen kann, ich lese mit, ich habe immer ein Auge auf euch und ich freue mich, von euch zu hören. Wir reden heute über einen Fall, über den ich bis jetzt irgendwie viel zu wenig gehört habe. Es sind schreckliche Dinge passiert und diese Ereignisse sind gefühlt in Vergessenheit geraten. Deswegen wollen wir heute darüber reden. Es ist Dezember 1977, als die New York Times von der Angst berichtet, die gerade auf den Straßen von Los Angeles herrscht. Bürger und vor allem Bürgerinnen fühlen sich sehr unsicher, weil von der Polizei ein mehrfacher Mörder gesucht wird. Die Presse hat dem Killer den Namen Hillside Strangler verliehen. Das bedeutet so viel wie Hillside Würger. Es ist das Thema in der Stadt. Alle reden nur von dem Killer. Natürlich auch, weil sie Angst haben. Die Opfer sind alle weiblich und so sind es besonders Frauen, die sich zu ihrem Schutz vermehrt Waffen kaufen oder sich einen großen Hund zulegen. Auch die Nachfrage nach Selbstverteidigungskursen steigt in dieser Zeit. Ob man nachts allein vor die Tür geht, das überlegt man sich zweimal. Es ist auch eine Zeit, in der Armut in der Stadt erkennbar ist. Am berühmten Sunset Boulevard gibt es viele Personen, die Sex gegen Geld anbieten. Sie gelten als eine Randgruppe, als die Vergessenen. Sie selbst sehen die Polizei nicht als ihre Beschützer an. Vielmehr haben die Prostituierten das Gefühl, aufeinander aufpassen zu müssen, weil es sonst keiner tut. Diese Unmut der Polizei gegenüber wird nochmal verstärkt, als die Vermutung öffentlich wird, dass der Täter sich selbst als Polizist ausgibt. Die echte Polizei stößt bei ihren Ermittlungen an ihre Grenzen. Sie hat bereits hunderte Hinweise überprüft, doch nichts scheint sie in den Untersuchungen wirklich weitergebracht zu haben. Vielmehr stellt die Jagd nach dem Täter die Beamten vor ein großes Rätsel, denn die Opfer haben anscheinend keine Verbindung zueinander. Sie scheinen wahllos ausgewählt worden zu sein. Und das macht den Fall so schwer. Wie soll man einen Täter finden, der irgendwie kein richtiges Motiv für so eine schlimme Tat hat? Es gibt in Los Angeles aber auch jemanden, der die aufkommende Panik fast schon freudig beobachtet. Für diese Person ist es ein Spaß, die Angst der Stadt zu spüren. Und ein Gefühl der Überlegenheit macht sich breit. Aber drehen wir die Zeit ein paar Wochen zurück. Für uns geht's jetzt in den Oktober 1977. Da wird die Leiche des ersten Opfers, der 19-jährigen Yolanda Washington, gefunden. Yolanda ist in L.A. aufgewachsen. Als sie etwa 5 Jahre alt war, haben sich ihre Eltern scheiden lassen und so hat sie hauptsächlich mit ihrer älteren Schwester und ihrer Mutter zusammengelebt. Die beiden sehen Yolanda als eine sehr fröhliche Person an, Eine Person, die es liebt, Spaß zu haben. Sie lernt einen Mann namens Emilio kennen, mit dem sie als Teenagerin eine Tochter bekommt. 1977 ist Yolanda 18 Jahre alt, als sie einen anderen Mann kennenlernt. Ich weiß nicht, ob sie mit ihrem Ex-Freund zu dem Zeitpunkt noch zusammen war oder bereits getrennt war. Auf jeden Fall verliebt sie sich in den neuen Mann und er tritt in ihr Leben. Es stellt sich später heraus, dass dieser Mann ein Zuhälter und Dealer ist. Je mehr Zeit Yolanda mit diesem neuen Mann verbringt, desto weniger Kontakt hat sie zu ihren Freunden oder ihrer Familie. Durch diesen Mann nimmt sie scheinbar das erste Mal Drogen und wird Schritt für Schritt in die Arbeit als Prostituierte gedrängt. Wir haben schon mal über die Loverboy-Masche geredet und ich kann mir vorstellen, dass es bei Yolanda so ähnlich abgelaufen ist. Sie will ihrem neuen Freund gefallen, sie will ihm nicht widersprechen und tut irgendwann, was er sagt. Als Yolanda zu Hause auszieht, weiß niemand genau, wo sie wohnt. Oft erzählt sie, dass sie als Kellnerin in einem Pancake-Restaurant arbeite. Doch wenn sie dann mal mit ihrer Familie telefoniert, dann geht sie auf Fragen, wo sie nun arbeitet, was sie genau macht, überhaupt nicht ein. Sie weicht dem ganzen Thema aus. Deshalb denken sich alle irgendwann, dass etwas merkwürdig ist. Ihre Mutter und ihre Schwester können nicht verstehen, wie sich Yolandas Leben in so kurzer Zeit so wandeln konnte. Erst als sie wegen dem Fund der Leiche von Yolanda befragt werden, wird ihre Vermutung, dass sie als Prostituierte gearbeitet hat, von den Beamten bestätigt. Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass Yolanda erwürgt wurde. Anschließend wurde sie in einer Wiese im Unkraut abgelegt. Ihre Mutter erzählt der Los Angeles Times, dass sie nicht weiß, wie viel Yolandas zweijährige Tochter von all dem überhaupt versteht. Manchmal wacht sie aber weinend auf und fragt nach ihrer Mama. Besonders traurig an dem Schicksal dieses kleinen Mädchens ist, dass ihr Vater kurz darauf in einem anderen Mordfall erschossen wird. Und wie so oft zerstört der Mord an einer Person nicht nur das eine Leben. Yolandas Tod ist schrecklich, doch sie wird nicht das einzige Opfer bleiben. Nur kurze Zeit später wird die Leiche der 15-jährigen Judith Miller gefunden. Judith hatte schon früh Probleme in ihrer Familie. Ihr Vater soll Alkoholiker gewesen sein und wenn er dann betrunken war, ist er ausgerastet und wenn er ausgerastet ist, dann hat er sie verprügelt. Irgendwann hält sie das Ganze nicht mehr aus und läuft von zu Hause weg. So landet sie in der Prostitution. Von vielen wird sie dort nur Judy genannt. Mehrere Monate lang arbeitet sie in den Straßen von Los Angeles. Manchmal bekommt sie Geld, weil sie es sich erbettet. Manchmal läuft sie den Hollywood Boulevard entlang und arbeitet als Sexarbeiterin. Es sind auch hier die Straßen Hollywoods, auf denen Judy das letzte Mal lebend gesehen wird. Die Leiche der gerade mal 15-Jährigen wird an einem Berghang gefunden. Leider dauert es ganze 10 Tage lang, bis Judy eindeutig identifiziert ist. Detective Frank Salerno ist einer der Beamten, der am 31. Oktober zu dem Fundort gerufen wird. Es ist noch früh morgens, als sie dort ankommen. Doch mit nur einem Blick ist für Frank Salerno klar, dass es sich bei dem Tod der jungen Frau um Mord handelt. Judys Körper wurde von einem Nachbarn mit einer Plane abgedeckt. Ich schätze, er wollte sie dadurch vor neugierigen Blicken schützen. So lieb das auch gemeint war, so hat er damit auch einen Tatort manipuliert. Auf Judys Augenlid wird ein kleiner Fussel entdeckt und man weiß dann nicht genau, ob es vom Täter kommt oder von der Plastikplane oder vom Nachbarn und diese Spur ist somit hinfällig. Der Nachbar zeigt dem Beamten dann, wo die Plane davor lag und es werden Proben von Stofftieren genommen, die unter der Plane lagen. Dadurch finden die Ermittler zum Glück doch etwas heraus, nämlich, dass der Fussel wohl von dem Mörder kommen muss. Denn keines der Stofftiere passt zu der gefundenen Faser. Ist das also das erste Indiz? Oder ist es nur eine Verschmutzung, die zum Beispiel über die Plane gekommen ist? Und hilft das Ganze der Polizei wirklich weiter? Es dauert leider nicht lange, bis ein neues Opfer gemeldet wird. Das dritte Opfer ist die 21-jährige Alyssa Caston, die oftmals Lissa genannt wird. Sie war Kellnerin und arbeitete nebenbei als professionelle Tänzerin in einer Tanzgruppe. Sie wird als braves und normales Mädchen beschrieben, was auch immer normal bedeutet, aber alle beschreiben sie als freundlich und nett. Das letzte Mal wird sie lebend gesehen, nachdem sie das Restaurant, in dem sie arbeitet, nach ihrer Schicht verlassen hat. Bei der Obduktion fällt auf, dass die Spuren an dem Körper von Lissa sehr ähnlich zu den Spuren der anderen beiden toten Frauen sind. Zum ersten Mal wird von einem Serientäter gesprochen. Bis Mitte Dezember werden 6 weitere Frauenleichen gefunden. Alle haben die gleichen Abdrücke von einem Seil an ihren Füßen und Handgelenken. Es ist scheinbar wie ein Rausch, dem der Täter verfällt, und er bekommt immer mehr Selbstbewusstsein bei seinen Taten. Zu dieser Zeit bekommt der Mörder von den Medien dann auch den Namen Hillside Strangler. Ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen, wer die Opfer waren und was für Personen sich hinter den Namen versteckten. Zum Beispiel die beiden Mädchen, Dolores und Sonja. Sie sind gerade mal 12 und 14 Jahre alt und gut miteinander befreundet. Am 13. November gehen sie zusammen im Eagle Rock Plaza einkaufen. Das ist ein riesiges Einkaufszentrum mit 50 Geschäften und Läden. Nach ihrer Shoppingtour steigen die Mädchen am Colorado Boulevard in einen Bus Richtung Zuhause ein. An ihrer Haltestelle angekommen, steigen sie aus und machen sich zu Fuß auf den restlichen Weg. Irgendwo auf dem Heimweg müssen die beiden dann entführt worden sein. Ihre Leichen werden in den Hügeln von Los Angeles gefunden. Vermutlich wurden sie von dem Täter noch einige Tage lang festgehalten, bevor sie dann getötet wurden. Die beiden toten Körper wurden von einem 9-jährigen Jungen entdeckt, der mit seinen Freunden am Spielen war. Im ersten Moment dachte er, dass es sich um Schaufensterpuppen handelte. Erst als er näher heranging, bemerkte er, dass es sich um echte Menschen handelte. Für den Jungen muss dieser Tag, dieser Fund, auch ein Trauma für sein Leben gewesen sein. Christina Weckler ist eine Studentin am Art Center College of Design in Pasadena. Das ist eine Privatuniversität, an der sich viel um Kunst und Design dreht. Christina gilt als eine sehr fleißige Studentin. Der Detective Bob Grogan bezeichnet sie als, Zitat, liebevolle und ernsthafte junge Frau, die eine glänzende Zukunft vor sich haben sollte. Ihre Leiche wird am 20. November, am gleichen Tag wie die der beiden Mädchen Dolores und Sonja, gefunden. Doch an Christinas Leiche wird eine Veränderung im Vorgehen des Täters wahrgenommen. Neben den Striemen einer Fesselung hat sie weitere Verletzungen wie Blutergüsse an ihren Brüsten und Einstichstellen am Arm, vermutlich von einer Spritze. Am Anfang wurde darüber spekuliert, ob sie vielleicht Drogen zu sich genommen hat. Aber Christina war eine Frau, die nichts mit sowas am Hut hatte, und diese Theorie wird schnell verworfen. Bei der Untersuchung der Leiche wird herausgefunden, dass ihr Putzmittel in den Arm und in den Hals gespritzt worden ist. Wohl wie eine Art Experiment, und dadurch wurde versucht, sie zu töten. Als das nicht funktionierte, wurde sie erstickt. Wiederum 3 Tage später wird die Leiche der 28-jährigen Evelyn Jane King gefunden. Sie galt 2 Wochen lang als vermisst. Sie hatte gerade versucht, sich in Los Angeles eine Karriere als Schauspielerin und Model aufzubauen. Zuletzt hat man sie an einer Bushaltestelle gesehen. Die 18-jährige Lauren Ray Wagner lebt bei ihren Eltern, während sie Wirtschaft studiert. An einem Tag im November geht sie raus, und eigentlich gehen ihre Eltern davon aus, dass sie gegen 22 Uhr wieder heim sein wird. Doch Lauren kommt nicht zurück. Ihr Auto wird auf der anderen Straßenseite, nicht weit von ihrem Haus entfernt, entdeckt. Die Türen des Fahrzeugs sind offen. Bis zur Haustüre wären es nur einige Meter gewesen. Eine Nachbarin erzählt bei einer Befragung, dass sie etwas beobachtet hat. Sie hat gesehen, wie 2 Männer die junge Lauren in ein Auto gezerrt haben. Erstmals gibt es einen Zeugen, und erstmals scheint die Rede nicht nur von einem Täter zu sein, sondern von 2. Scheinbar kam der Gedanke den Beamten schon bei den letzten Leichen langsam, dass es sich um ein Duo handeln könnte. Besonders wegen den Ablageorten. Sie haben schon vermutet, dass es einen zweiten Täter geben muss, aber bis zu dieser Zeugenaussage waren sie sich nicht sicher. Ab jetzt wird davon ausgegangen, dass hinter dem Hillside Strangler 2 Männer stecken. 2 Killer. Lawrence Leiche wird am 29. November 1977 gefunden. Neben den üblichen Fesselspuren hat Lauren Verbrennungen an ihren Händen, die ein Anzeichen für Folter sind. Es scheint so, als würde sich das Mörderduo immer mehr anstacheln und hochschaukeln. Dadurch müssen ihre Opfer noch mehr leiden und werden zunehmend gefoltert. Das Interesse der Medien an dem Serienmord ist mittlerweile enorm hoch. Bevor die Polizei den Eltern von Lauren von ihrem Tod erzählen kann, stehen bereits Journalisten vor dem Elternhaus und fragen die Familie nach Interviews. Wie schrecklich muss es sein, über diesen Weg vom Mord an der eigenen Tochter erfahren zu müssen? Das neunte Opfer heißt Kimberly Diane Martin. Sie ist 17 Jahre alt, als sie verschwindet. Zuvor hatte sie es in ihrem Leben nicht leicht. Ihre Familie hat nicht viel Geld und die Familienverhältnisse sind sehr angespannt. Kimberly wächst deshalb auch ohne einen beständigen Wohnort auf. Sie wird häufig in verschiedene Haushalte geschickt und weitergereicht. Irgendwann arbeitet sie dann auf den Straßen in Los Angeles und auch am berühmten Sunset Boulevard. Am Tag ihres Verschwindens wird sie das letzte Mal gesehen, als sie sich auf den Weg zu einem Kunden macht. Am 14. Dezember wird ihre Leiche gefunden. Leider von zwei Zeitungsjungen, die morgens gerade beim Austragen waren. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass sie von einer Telefonzelle in einer Stadtbibliothek aus angerufen wurde. Die Täter haben sie dann in eine Wohnung gelockt und dort wurde sie vermutlich geschlagen. An einem anderen Ort wird sie später dann ermordet. Ziemlich genau zwei Monate später, am 17. Februar 1978, wird eine weitere Leiche gefunden. Es ist die der 20-jährigen Cindy Hudspeth. Man findet sie im National Forest. Es gibt erstmal Bergungsarbeiten, weil von einem Hubschrauberpilot aus ein Auto entdeckt wurde, das eine Klippe heruntergestürzt zu sein schien. Im Kofferraum des Wagens wird dann Cindys Leiche entdeckt. Und auch hier steht für die Ermittler schnell fest, dass sie ein Opfer der Hillside Strangler geworden ist. Vermutlich haben sie nach dem Mord den Körper in den Kofferraum gelegt und das Auto dann die Klippe heruntergestürzt. Cindy ist die Besitzerin des Autos gewesen und war Studentin und Kellnerin. Es handelt sich bei allen Opfern um Frauen. Manche von ihnen waren Prostituierte, andere Studentinnen, wieder andere Schülerinnen. Auch äußerlich gibt es bei den verschiedenen Frauen Unterschiede. Was macht die Polizei so sicher, dass es sich um den gleichen Täter handelt? Vermutlich, weil alle Opfer gefesselt und missbraucht wurden. Die meisten wurden dann erwürgt. Spätere Opfer haben die Täter teilweise dann auch auf andere Art gefoltert und getötet. Eine Frau wird beispielsweise erstickt, eine andere mit Elektroschocks gefoltert. Trotzdem weisen die Leichen und ihre Verletzungen solche Gemeinsamkeiten auf, dass die Polizei eben von gleichen Tätern ausgeht. Alle haben auf ihrer Haut Abdrücke von Striemen. Sie waren an ihren Armen oder Beinen gefesselt worden. Ihre Körper wurden dann nackt in den Hollywood Hills abgelegt. Oftmals an Straßenrändern. Es scheint so, als wären die Opfer eher willkürlich ausgewählt worden. Am Anfang wurden Prostituierte rausgesucht, weil es leider oftmals der Fall ist, dass das Verschwinden und der Tod einer Prostituierten weniger Aufsehen erregt als beispielsweise das Verschwinden einer Studentin. Das ist etwas, das begegnet uns in unseren Fällen immer wieder und das macht mich so wütend. Es ist doch so egal, was eine Person tut, um Geld zu verdienen. Das macht eine Person nicht weniger wert. Wenn jemand ermordet wird, dann verdient dieser Fall dieselbe Aufmerksamkeit wie ein Fall, in dem ein Student ermordet wird. Alle Fälle sollten sofort gleich sorgfältig ermittelt werden. Das haben die Opfer einfach verdient. Dadurch, dass in kurzer Zeit so viele Leichen gefunden werden, steht die Polizei natürlich unter enormem Druck. Viele Prostituierte sehen die Arbeit der Polizei zu dieser Zeit als sehr mangelhaft an. Sie sagen, dass die Beamten den ersten Mordfällen zu wenig Beachtung geschenkt haben, eben weil es sich bei den Opfern um Prostituierte gehandelt hat. Erst weitere Leichen und damit einhergehende Berichterstattungen sollen die Priorisierung des Falls vorangetrieben haben. Die Ermittlungen laufen im Dezember 1977 endlich auf Hochtouren. Es wird eine Sonderkommission eingerichtet, die tausende Hinweise überprüft. 93 Polizisten sind nur mit diesem Fall beauftragt. Bedenkt bitte mal, was das damals für eine Zeit war. Die Technik war bei weitem nicht so fortgeschritten, wie sie es heute ist. Alle Hinweise und Zeugenaussagen mussten handschriftlich festgehalten werden. Da kommt einiges an Papier zusammen und da muss jemand dann noch den Überblick behalten. Doch all diese Spuren führen zu nichts. Es gibt in dem Fall keinen Durchbruch. Außerdem gibt es an den Fundorten der Leichen nur wenige Spuren, die Hinweise auf den Täter geben würden. Das liegt daran, dass es sich nur um den Ablageort handelt und nicht um den Ort des Mordes. Ich denke, heutzutage wäre vieles anders. Ne? Die DNS-Technologien, die ganzen Computer, die Datenbanken. Aber in den 70ern war man da eben noch nicht so weit. Nach dem Fund von Cindys Leiche wird es erstmal ruhiger um die Hillside Strangler. Die Ermittlungen führen zu keinem Erfolg und ab Februar gibt es eine Pause in der Mordserie. Der Detective Frank Salerno sagt, dass sie aber, Zitat, geahnt haben, dass die Mörder irgendwo anders aktiv waren. Denn laut ihm hören Serienmörder für gewöhnlich nicht von selbst auf. Ich denke auch, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Schließlich wurden innerhalb von 4 Monaten 10 Frauenleichen gefunden. Es dauert 11 Monate, bis es zu 9 Ereignissen in dem Fall kommt. Also fast ein Jahr lang weiß die Polizei, dass Männer mindestens 10 Frauen ermordet haben. Sie können die Täter aber einfach nicht finden. Im Januar 1979 kommt es in Bellingham in Washington zu 2 Mordfällen. In einem abgestellten Auto in einem Wald werden die Leichen der beiden Studentinnen Karen Mendick und Diane Wilder gefunden. Am Tag ihres Verschwindens wurden sie von einem Mann in ein Haus eingeladen. Er ist der Sicherheitsmann oder der Aufpasser dieses Hauses und scheinbar sind die Besitzer gerade nicht da, weshalb er Karen dorthin einlädt. Natürlich fragt man sich, was die beiden in dem Haus machen wollten und die Quellen unterscheiden sich da. In einer Dokumentation wird gesagt, dass ihnen versprochen wurde, dass sie dort ein bisschen wohnen können. Es handelt sich nämlich um ein sehr schönes und großes Haus. Ich habe aber auch gelesen, dass Karen und Diane gesagt wurde, dass sie Geld bekommen, wenn sie das Grundstück für ein paar Stunden bewachen. Wie auch immer, irgendwie wurden sie nun mal in dieses Haus gelockt und danach sind sie verschwunden. Sie haben davor aber Leuten in ihrem Umfeld erzählt, wo sie hingehen und so wird in dem Fall schnell eine Verbindung zu diesem Sicherheitsmann gezogen. Sein Name ist Kenneth Bianchi. Da Kenneth mit TH geschrieben wird und das für mich eine Qual ist, werde ich ihn von nun an Ken nennen. Durch die Aussagen, dass Karen und Diane sich mit Ken treffen wollten, wird er belastet und gilt schnell als Verdächtiger. Das wird durch ein Schamhaar, das bei den Leichen gefunden wird, dann nochmal verstärkt. Bei Tests stellt sich heraus, dass es Kens Haar ist und so wird er in Bellingham festgenommen. Die Polizei in der Stadt Bellingham fordert dann in Los Angeles Informationen über Ken Bianchi ein. Sein Führerschein ist in Los Angeles ausgestellt worden und deshalb erkundigt man sich, ob es polizeiliche Berichte über ihn gibt. Als die Beamten in LA von dem Fall hören, werden sie hellhörig. Kens Opfer in Bellingham wurden missbraucht und erdrosselt. Ist es ein Zufall, dass das die gleiche Todesart ist wie die der 10 getöteten Frauen? Es stellt sich heraus, dass Ken der Sonderkommission in Los Angeles sogar bekannt ist. Er hat sich während der Ermittlungen als freiwilliger Helfer gemeldet und ist sogar auf Streife mitgefahren. Immer wieder hat er die Beamten zu dem Stand der Ermittlungen im Fall Hillside Strangler befragt. Als die Leichen der Frauen aus Bellingham dann mit den Aufnahmen der Opfer des Hillside Stranglers verglichen werden, sind sich die Beamten sicher, dass sie den Mörder gefunden haben. Ken wird also in 12 Mordfällen verdächtigt, der Täter zu sein. Er behauptet daraufhin, dass er unzurechnungsfähig ist und eine dissoziative Identitätsstörung habe. Ich persönlich kenne mich damit nicht so gut aus, deshalb habe ich mich da mal ein bisschen erkundigt. Das Traumazentrum Durbach schreibt zu dieser Identitätsstörung: Bei der dissoziativen Identitätsstörung ist die Persönlichkeit in verschiedene Teile aufgespalten. Die verschiedenen Identitäten wechseln sich miteinander ab und können sehr unterschiedlich sein, mit jeweils eigenen Verhaltensmerkmalen und eigenem Gedächtnis. Ken sagt also, dass die Morde wohl eine seiner anderen Persönlichkeiten begangen haben muss. Er selbst könne sich nicht mehr daran erinnern. In medizinischen Untersuchungen wird aber festgestellt, dass er keine dissoziative Identitätsstörung hat. Er hat nur simuliert. Er hat bei Verhören und bei Gesprächen mit Experten so getan, als würde ein Wechsel stattfinden und hat dann seine Körperhaltung und seine Sprechart verändert, um die Identitätsstörung vorzuspielen. Als Ken merkt, dass man ihm dieses Schauspiel nicht abkauft, fängt er langsam an, einen anderen Mann zu beschuldigen. Seinen Cousin, Angelo Buono. Angelo wird 1934 geboren und scheinbar bemerken Leute in seinem Umfeld schon früh eine Art Besessenheit von Sex bei ihm. Er soll außerdem ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt haben und sie oft als Prostituierte bezeichnet haben. Vielleicht hat sich dadurch dann ein Hass auf Prostituierte entwickelt. Hier wird ganz viel spekuliert, was da schiefgelaufen ist, ob es an der Kindheit gelegen hat, aber so richtig kann man das ja nie beurteilen. Es bildet sich auf jeden Fall durch diese angespannte Beziehung ein verschobenes Bild bei ihm. Er hat nämlich eine klare Vorstellung davon, wie Frauen zu sein haben. Und diese Vorstellung ist ziemlich frauenfeindlich, wie ihr euch vorstellen könnt. Außerdem begeht er als Teenager schon kleinere Verbrechen wie Diebstähle und hat schon mit kriminellen Banden zu tun. Als Erwachsener ist es seine besondere Vorliebe, wenn er über Frauen komplette sexuelle Kontrolle haben kann. So soll er auch in Beziehungen, die er geführt hat, seine Freundinnen an Fußknöcheln und Gelenken gefesselt haben, wenn er Sex wollte. Ich sage immer, macht was ihr wollt, auch im Bett, solange es für alle Beteiligten okay ist. Aber so wie es sich in den Berichten anhört, war es für diese Freundinnen von Angelo eben nicht immer okay. Und das geht natürlich gar nicht. Tut immer nur das, was euch gut tut. Habt keine Angst davor, euren Partner zu enttäuschen, nur weil ihr sagt, hey, das und das möchte ich nicht machen. Das ist euer gutes Recht und es ist wichtig, dass ihr das macht, weil euer Körper ist euer Tempel und dem muss man gut aufpassen. Deswegen macht nichts, was sich nicht richtig anfühlt. Im Fall von Angelo kann ich mir aber vorstellen, dass er genau das so erregend findet. Dinge zu tun, die andere nicht wollen, die anderen wehtun. Es ist bestätigt, dass er häufig körperlich gewalttätig wurde. Aber dieses Verhalten ist nach außen hin nicht sichtbar. Mit seinen 45 Jahren ist Angelo zweimal geschieden und hat mindestens 8 Kinder mit 3 unterschiedlichen Frauen. Angelo wird eigentlich als Mann wahrgenommen und beschrieben, der nicht 0815 attraktiv ist und einen kleinen Sprachfehler hat. Aber trotz dessen, wenn ich das mal so frech jetzt hier formulieren darf, kommt er bei den Frauen an. Er ist erfolgreich. Er hat den Ruf, mit vielen Frauen Sex gehabt zu haben und wahrscheinlich wird er schon eine charismatische Art gehabt haben. Irgendwas an ihm muss ja doch anziehend gewesen sein. Wenn auch sehr manipulativ und toxisch. Angelo wird nach den Anschuldigungen von Ken erstmal rund um die Uhr beschattet und überprüft. Er hat ein paar Vorstrafen von früher, wegen Autodiebstahl zum Beispiel, aber jetzt läuft es in seinem Job gut. Er polstert Autositze und macht sich damit dann irgendwann selbstständig. Er hat ein Haus, eine eigene Werkstatt und scheinbar Kunden wie Frank Sinatra. Also eigentlich nichts an seinem Verhalten lässt darauf schließen, dass es sich bei ihm um einen Mörder handeln könnte. Gut, bis auf die gewalttätigen Tendenzen und das frauenverachtende Verhalten. Er lebt sein Leben aber nach außen hin, wie gesagt, unaufgeregt und unauffällig. Dieser Schein soll aber trügen. Angelos Werkstatt und sein Haus sollen sich später als die Tatorte herausstellen. Die Psychologin Catherine Ranslam sieht in dem Duo aber Ken als den Kopf der Morde an. Er ist vermutlich ein waschechter Psychopath und es ist fraglich, ob Angelo ohne ihn jemals zum Mörder geworden wäre. Also Frauen gegenüber, alleine ist er ja schon ein schrecklicher Typ, aber vermutlich war es Ken, der zunächst die treibende Kraft für die Morde war. Angelo hatte dann aber die Rolle des klugen Kopfes der beiden. Ken kommt aus Rochester, New York. Er wird 1951 geboren und ist der Sohn einer Prostituierten, die ihn nach der Geburt zur Adoption freigibt. Er wird dann von einem Pärchen adoptiert, der Tante und dem Onkel von Angelo. Ken fällt wohl sein ganzes Leben immer wieder auf. Er scheint ein Kind gewesen zu sein, das oft wütend ist. Als Jugendlicher gilt er als extremer Lügner und als sehr manipulativ. Von manchen wird aber erzählt, dass Ken eigentlich ganz normal war. Seine Adoptivmutter hatte aber eine irrationale Angst, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmt. Vielleicht hatte sie aber auch einfach eine gute Intuition. Sie soll zu verschiedenen Ärzten mit ihm gegangen sein, um ihn prüfen zu lassen. Vielleicht hat er durch diese Übervorsorge erst dieses auffallende Verhalten entwickelt. Ich kann schon verstehen, dass einen das auch frustriert, wenn einem immer wieder gesagt wird, dass man komisch ist oder dass irgendwas mit einem nicht stimmt. Nach der Schule möchte Ken Polizist werden. Er hat das Gefühl, in dem Job die Macht zu bekommen, die ihm eigentlich zusteht. Doch er wird bei der Aufnahme abgelehnt, weshalb er dann Sicherheitsmann wird. Irgendwie scheint es aber mit keinem Arbeitgeber so richtig funktionieren zu wollen und er wechselt oft seine Stelle. Mit 18 heiratet Ken dann außerdem noch seine damalige Freundin, aber die Ehe hält nicht lange. Als Ken 24 Jahre alt ist, zieht er dann mit seinem Cousin Angelo nach Los Angeles. Angelo scheint eine Art Vorbild für Ken zu werden und die beiden verbringen sehr viel Zeit zusammen. Und sie kommen auf die Idee, dass sie als Zuhälter arbeiten könnten und Frauen zur Prostitution zwingen. Also hauptsächlich soll Angelo diesen Plan vorgeschlagen haben. Sie lernen die beiden Ausreißerinnen Sabra Hannon und Becky Spears kennen. Die beiden sind noch Teenager und werden von den Männern in einem Haus eingesperrt. Missbraucht, geschlagen und zur Sexarbeit gezwungen. Beide Mädchen schaffen es lebend, dieser Folter nach einigen Wochen zu entkommen und abzuhauen. Doch Ken und Angelo wollen ihr Business, so wie sie es nennen, weiterführen und suchen nach neuen Frauen, deren Zuhälter sie werden können. Schon während sie als Zuhälter arbeiten, nähen sie immer wieder Prostituierte in ihrem Auto mit und fahren sie in Angelos Haus. Doch schon bald reicht ihnen das nicht mehr. Vielleicht wird ihr Hass auf Frauen, den sie scheinbar ihr Leben lang schon in sich tragen, durch Sabra und Becky nochmal verstärkt. Einfach weil die beiden abgehauen sind? Vielleicht wird ihnen die Demütigung von Frauen, wie sie es bisher gemacht haben, zu wenig, zu langweilig. Vielleicht haben sie aber auch einfach diesen Drang zu morden schon lange verspürt. Oder sie haben sich gegenseitig angestachelt. Die grausamen Ideen immer wieder toppen wollen. Wie genau das alles abgelaufen ist, das wissen wir nicht. Aber sie entscheiden sich dazu, Frauen zu töten. Nach ihrem 10. Opfer haben die beiden in Los Angeles aufgehört zu morden, weil Angelo die ganze Geschichte zu heikel wurde. Ken scheint wie süchtig nach dem Morden zu sein und möchte immer weitermachen. Da beschließt Angelo auszusteigen. Ken hat während der Mordserie eine Freundin, die schwanger ist. Sie trennt sich irgendwann von ihm und jetzt nach dem Streit mit Angelo beschließt er, zu seiner Ex-Freundin und ihrem gemeinsamen Kind zu ziehen. Deshalb zieht er nach Bellingham. Doch Ken kann den Gedanken an das Morden nicht verdrängen und begeht Monate später seinen ersten Mord allein, bei dem er Gott sei Dank dann erwischt wird. Besonders bei den späteren Morden herrschte in Los Angeles ja eine große Angst. Vor allem bei den Frauen. Dadurch wird es natürlich immer schwerer, die Opfer zu entführen. Doch die beiden Täter überlegen sich Maschen und Lügen, wie sie die Frauen von möglichen Zeugen weglocken können. Viele der Frauen haben sie vermutlich auf der Straße oder auf ihrem Heimweg angesprochen. Die beiden haben sich dafür als Polizisten ausgegeben. Sie haben dafür sogar gefälschte Polizeimarken besorgt. Dann haben sie den Frauen gesagt, dass sie verhaftet sind, haben ihnen Handschellen angelegt und sie in ihr Auto verfrachtet. Ich habe mir versucht auszumalen, wie sich dieser Moment angefühlt haben muss, als die Frauen verstanden haben, dass es keine echten Polizisten sind. Denn man vertraut diesen Menschen ja. Man hat das Gefühl, das sind die Guten. Und jede Frau wird diesen Moment gehabt haben, in dem ihr plötzlich klar geworden ist, dass die Männer die Bösen sind. Dass sie einfach gelogen haben. Dass sie nicht zu einer Polizeistation fahren werden. Diese Masche haben sich die beiden übrigens von einem Serienvergewaltiger abgeschaut, den Angelo beeindruckend findet. Bereits bei den Ermittlungen kommt die Vermutung auf, dass sich die Täter als Beamte ausgeben. Man ist sich aber nicht ganz sicher, ob die Mörder nicht wirklich Polizisten sein könnten. Also werden Polizeibeamte überprüft. Das war natürlich eine zusätzliche Panik. Zu dem ganzen Stress und dem Druck, der durch diesen Fall ins Präsidium gekommen ist, gab es jetzt auch noch die Angst, dass es da Wölfe unter den eigenen Schafen gibt. Wenn Angelo und Ken es geschafft haben, ein Opfer in ihr Auto zu locken, dann fahren sie in den meisten Fällen zu Angelos Haus. Dort beginnen dann die schlimmsten Stunden. Anscheinend hat den beiden das Foltern und Töten einfach Spaß gemacht. Bei den Verhören belastet Ken seinen Cousin Angelo, um der Todesstrafe zu entgehen. Er macht also einen Deal mit der Staatsanwaltschaft. Aber seine Aussagen bleiben sehr vage. Es wirkt, als wolle er ein Machtspiel mit den Beamten führen. Die Ermittlungen ergeben zudem verschiedene Hinweise, wodurch die beiden belastet werden. Es stellt sich heraus, dass das sechste Opfer, Christina Weckler Ken, kannte. Es kann in dem Fall also doch eine Verbindung hergestellt werden. Sie haben also nicht nur fremde Frauen rausgesucht. Bei seinen Aussagen versichert Ken aber auch, dass manche der Opfer einfach willkürlich gewählt waren. Cindy, die letzte Tote in Los Angeles, wurde von den beiden ganz spontan als Opfer ausgewählt, als sie bei Angelo in der Werkstatt ihr Auto richten lassen wollte. Bei seinem Verhör sagt Ken dazu, mit der Hand an ihrem Hals sagte ich, sei still und setz dich hin. Das sind die ersten Momente, in denen sich das Verhalten der Männer ihr gegenüber geändert hat und die Momente, in denen ihr bewusst geworden sein muss, dass sie in großer Gefahr ist. Im Fall von Kimberly werden an der Telefonzelle in der Bibliothek Fingerabdrücke genommen. Also an der Telefonzelle, von der der Täter aus angerufen hat, der sie dann in die Wohnung gelockt hat. Und später kommt heraus, dass einer dieser Abdrücke Ken gehört. An einen Zufall glaubt man langsam nicht mehr. Kens Fingerabdrücke waren übrigens bereits bei der Polizei hinterlegt. Es gibt noch ein weiteres Indiz, das gegen Ken und vor allem gegen Angelo vor Gericht vorgelegt wird. Bei der Hausdurchsuchung von Angelo ist alles picobello aufgeräumt und geputzt. Es werden keine Fingerabdrücke gefunden, nicht mal von Angelo selbst. Und das ist im eigenen Haus ja praktisch unmöglich. Den Ermittlern fällt aber durch eine genaue Untersuchung etwas anderes auf. An der Leiche von Judith, dem zweiten Opfer, wurde ja ein Fussel auf ihrem Augenlid gefunden. Es stellt sich heraus, dass das Material identisch zu dem Material ist, das in einem Sessel in Angelos Haus als Innenfutter benutzt wurde. Vermutlich mussten alle Opfer zwischendurch mal auf diesem Sessel sitzen. Angelo äußert sich nicht zu den Vorwürfen. Er bestreitet bei seiner Festnahme, etwas mit den Morden zu tun zu haben. Doch beide Männer werden angeklagt. Wie berechnet Ken ist, zeigt sich in einem ganz bestimmten Vorfall. Während er im Gefängnis sitzt, schreibt die 24-jährige Veronica Compton Briefe an ihn. Die beiden haben immer mehr Kontakt und Veronica ist wie gefesselt von Ken. Das werde ich übrigens nie verstehen. Wie kann ein Frauenmörder weibliche Fans haben? Das haben wir schon in so vielen Fällen gesehen. Chris Watts zum Beispiel bekommt mega viele Briefe ins Gefängnis und er hat einfach seine Frau und seine Kinder getötet. Also wir müssen doch als Frauen da auch ein Stück weit zusammenhalten. Dieser Mann verdient keine Briefe, der verdient keine Herzchen auf Briefpapier. Wie kann man ihm als Frau überhaupt noch Aufmerksamkeit schenken? Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall kommt Ken auf die Idee, wie er sich aus seiner Lage befreien kann. Er überzeugt Veronica davon, die Taten des Hillside-Stranglers zu imitieren und eine Frau zu töten. Wenn der Mörder nämlich noch frei rumläuft und einen Mord begeht, kann es schließlich ja nicht Ken sein. Damit soll seine Unschuld bewiesen werden. Als Beweis, dass ihm die Morde nur angehängt wurden, gibt er Veronica bei ihrem letzten Treffen etwas von seinem Sperma in einem abgeschnittenen Latex-Handschuh mit. Das soll sie dann auf der Leiche verteilen. Ihr merkt, damals gab es noch nicht so die guten DNS-Verfahren, sonst hätte er das sicherlich nicht vorgeschlagen. Der Plan läuft auf jeden Fall schief und das Opfer, das sich Veronica ausgesucht hat, kann sich zum Glück befreien und fliehen. Veronica wird wegen versuchten Mord verurteilt. Dieser ganze Plan zeigt nochmal, wie manipulativ und gerissen Kenneth ist. Er hat es geschafft, eine unschuldige Frau in all das mit reinzuziehen, für sich zu benutzen und die landet dann im Knast. Vor Gericht weint Ken aber. Er beteuert seine Reue und sein Mitgefühl. Als er aus dem Gerichtssaal hinausläuft, fängt er aber wieder an zu lächeln. Er ist einfach ein guter Schauspieler. Ken bekennt sich schlussendlich in 7 Fällen des Hillside Stranglers für schuldig. Deshalb ist sein Verfahren auch nicht allzu aufwendig. Bei Angelo ist das anders. Sein Verfahren beginnt im November 1981 und dauert über 2 Jahre lang. Es dauert so lange, weil die 10 Morde als individuelle Fälle betrachtet werden. Ken ist als Zeuge bei dem Verfahren dabei. Seine Aussage alleine dauert 6 Monate, weil er seine Meinung und seine Aussagen immer wieder ändert. Die beiden Cousins schauen sich kein einziges Mal an. Angelo bleibt aber das ganze Verfahren über dabei, dass er nicht an den Morden beteiligt gewesen ist. Aber das kauft ihm keiner ab. Und die Geschworenen sprechen ihn in 9 von 10 Fällen schuldig. Nur für den ersten Mord an Yolanda wird er freigesprochen. Das liegt daran, dass das Vorgehen bei diesem Mord noch etwas anders war und sie vermutlich in einem Auto und nicht in Angelos Haus getötet wurde. Deshalb kann halt keine eindeutige Verbindung zu ihm hergestellt werden. Durch seinen Deal wird Ken nicht zur Todesstrafe, sondern zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Die Geschworenen entscheiden sich dazu, Angelo deshalb zur gleichen Strafe zu verurteilen. Bei der Verkündung des Urteils sagt der Richter: Ich hätte, ohne zu zögern, die Todesstrafe verhängt, hätte ich die Macht dazu gehabt. Nach der Inhaftierung stirbt Angelo an den Folgen eines Herzinfarkts im Gefängnis mit 67 Jahren. Ein Geständnis oder ein Bericht über die Morde, all das gab es nie. Ken sitzt seine lebenslange Haftstrafe ab. Er behauptet später, dass er gar nicht der Mörder sei, sondern dass die Polizei ihn damals reingelegt habe. In einem Interview 2004 und in mehreren Briefen beteuert er, dass er unschuldig sei. Aber ganz ehrlich, ich glaube diesem entsetzlichen Menschen kein Wort. Und hier bleibt wieder die Frage offen, was hier zu sagen ist. Es ist ein dunkler, düsterer Fall. Die beiden Cousins haben nicht nur die Leben der Opfer, sondern auch der ganzen Familien und der Freunde für immer verändert. Ich werde nie verstehen, wie ein Mensch aus Spaß grausame Dinge tun kann. Besonders diese Polizeimasche, das war so mies. Die Menschen wurden in einen Hinterhalt gefühlt. Sie hatten das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben und sind eingestiegen, nur um dann entführt zu werden. Diese Männer haben ganz Los Angeles in Angst und Schrecken versetzt. Hinter jedem dieser Morde steckt ein individuelles Schicksal, eine Person, ein Name, eine Identität. Und ich hoffe sehr, dass, wo auch immer diese Menschen nun sind, diese Frauen, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatten, dass es ihnen dort gut geht. Und ich hoffe, dass ihr jetzt noch einen schönen Tag habt. Und es ist vollkommen egal, ob Prostituierte, ob Studentin, ob Kellnerin, ob Schülerin, ob Lehrerin, ob Taxifahrerin, ob Influencerin. Es ist scheißegal. Ihr alle verdient Respekt, ihr alle verdient Liebe, ihr alle verdient dicke Umarmungen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.